Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wer von euch die letzten zwei Sonntage hier war. Für die, die das nicht waren oder die nur bruchstückhaft mitbekommen haben, worum es gerade geht, sage ich euch nochmal, was wir gerade machen am Anfang des Jahres. Und zwar ist uns immer wichtig, zu Beginn einfach nochmal mit euch durchzugehen. Was ist eigentlich unsere Vision in dieser Gemeinde? Was wollen wir? Wo wollen wir gemeinsam hin? Und wo vor allen Dingen haben wir das Empfinden, dass Gottes Herzschlag für diese Gemeinde schlägt? Was empfinden wir, dass er uns als Gemeinde gegeben hat, was wir tun sollen? Und da sind immer wieder diese zwei Schlagwörter, die ihr jetzt hoffentlich alle wisst. Unsere Vision heißt... Das kommt noch sehr zögerlich, muss ich ja mal sagen. Könnt ihr das mal so sagen, dass man nicht denkt, dass das Wort Leidenschaft darin vorkommt? Nochmal hier. Ja, so muss das klingen. Ganz genau. Wir wollen leidenschaftlich lieben. Joe hat letzte Woche schon mal angefangen mit leidenschaftlich Gott lieben. Das ist einer unserer Schwerpunkte. Und ehrlich gesagt war ich so ein bisschen traurig, dass ich darüber nicht predigen durfte. Joe hat ihn mir weggeschnappt. Und dann dachte ich, gut, jetzt sind noch drei übrig, nämlich leidenschaftlich den Menschen lieben, leidenschaftlich Braunschweig lieben und leidenschaftlich die Welt lieben. Und dann dachte ich, na ja, dann ist ja den Menschen lieben am leichtesten. Also habe ich mir das geschnappt und dachte, Mensch, das ist so ein richtig schönes Schmusethema, ja, Liebe und Menschen und so, das kriegst du locker hin. Und dann habe ich bei der Predigtvorbereitung nochmal so richtig gemerkt, dass das ein Thema ist, wo Gott uns herausfordert, aus unserer Komfortzone zu kommen. Und zwar in jederlei Hinsicht. Und deswegen finde ich so super, wie wir jetzt gestartet haben mit dem, was im Lobpreis das Grundthema heute war. Dass Gott uns so dermaßen liebt. Und dass Jesus bereit war, dafür alles zu geben. Also es ist eine Liebe, die große Opfer mit sich gebracht hat. Eine Liebe, auf der wir jetzt alles andere, was wir heute besprechen, so richtig ruhen lassen dürfen. Denn das ist wirklich der Schlüssel und da komme ich ganz am Schluss nochmal drauf. Ja, ich habe euch schon gesagt, kein Schmusethema heute. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Gott fordert uns heraus, aus unserer Komfortzone zu kommen. Was heißt das, aus der Komfortzone zu kommen? Ich glaube, es heißt, dass Gott uns immer wieder neu dazu auffordert, aus unseren Denkstrukturen und typischen Verhaltensweisen herauszutreten, die wir uns deswegen angeeignet haben, weil wir uns darin so sicher fühlen. Ja, das ist so ein schönes Wohlbefinden. Das sind die Dinge, die wir immer wieder tun, um uns einfach so richtig gut zu fühlen. Aber es sind nicht immer die Dinge, die uns weiterbringen. Und da wollen wir heute mal drauf gucken. Leidenschaftlich den Menschen lieben. Was ist eigentlich der Anspruch Gottes an dieses Thema? Ich lese mal mit euch 1. Johannes 4 und da habe ich jetzt mal ein paar Verse rausgenommen und auch einen aus 5. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Das ist schon jetzt happig. Ne? Also das sagt man nicht mal eben so. Wo das super klappt, ist, wenn du an deine Freunde denkst. Ja, da würdest du jetzt wahrscheinlich all das sofort bejahen. Boah, und ich liebe meinen Freund, mir ist das so wichtig. Ja, wenn wir richtig enge Freunde haben, die wir total tief schätzen, dann befähigt uns so eine wahre tiefe Freundschaft zu echt unvorstellbaren Opfern. In der Bibel steht, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not ist er geboren. Und das stimmt. Wenn wir so echte, tiefe, wertschätzende Freundschaften haben, dann sind wir bereit, dafür nachts aufzustehen, wenn es dem schlecht geht. Wir sind bereit, alles stehen und liegen zu lassen, wenn wir merken, Mann, der hat's wirklich jetzt dringend nötig, dass ich komme. Ja, Freundschaften befähigen uns wirklich zu Opfern der Liebe. Aber da sind ja auch noch so viel mehr Beziehungen, in denen wir stehen. Und ich glaube, da ist Gott echt herausfordernd. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die meisten Beziehungsnetze, in denen du so im Laufe des Tages stehst und die du so durchlebst, Beziehungsnetze sind, die du dir nicht selbst ausgesucht hast? Denn das machen wir ja bei Freundschaften. Ja, wir suchen uns die Freunde selbst, wir gucken, Na, ähnliche Interessen sind wichtig, Sympathie natürlich, meistens auch so ähnliche Verhältnisse, ähnliche Lebenssituationen, auch Lebensphasen. Ja, wenn man gerade kleine Kinder hat, sucht man sich in der Regel auch andere, die gerade kleine Kinder haben. Man ist in vielen ganz ähnlich und das sucht man sich bewusst so. Aber die meisten Beziehungsgefüge, die du so erlebst, sind welche, ja, wo du dir keinen aussuchen konntest, sondern wo du mittendrin stehst. Denk mal an deine Arbeitsstelle. Ja, hast du dir deine Arbeitskollegen gesucht? Marie und Claudi nicken. Also ab und zu kann man die sich aussuchen, aber in der Regel kommt man in ein Beziehungsnetz auf der Arbeit, wo man sich die Kollegen oder auch den Chef nicht ausgesucht hat. Genauso ist es auch in der Gemeinde. Auch hier, das ist ein Beziehungsnetz, wo du dir nicht jeden Einzelnen ausgesucht hast, sondern wo wir zusammengewürfelt wurden. Und das ist durchaus was Besonderes. Und als ich darüber nachgedacht habe, in wie vielen Beziehungsnetzen wir stehen, wo wir einfach mit anderen zusammenkommen, die wir uns nicht ausgesucht haben, fiel mir ein, wie Jesus die ersten Jünger berufen hat. Und das fand ich ganz spannend. Also der hat die durchaus vor Herausforderungen gestellt. Wir gucken uns mal Matthäus 4 an. Matthäus 4, Vers 18 bis 22. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten, und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Das ist jetzt mal ein Beispiel, wo Jesus Jünger beruft. Es geht dann weiter. In Matthäus 9 erfahren wir, wie Matthäus am Zollhaus sitzt als Zöllner und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Und auch Matthäus steht auf und folgt Jesus nach. Oder Philippus, da steht in Johannes 1 zum Beispiel, dass Jesus ihn findet und zu ihm spricht, folge mir nach. Jetzt stellt euch das mal vor. Die Jünger waren alle in ganz unterschiedlichen Beziehungsnetzen zu Hause. Und früher galt ja auch noch viel mehr die Familie. Wenn wir mal sehen, wer hier mit wem gefischt hat, ja, die Brüder zusammen mit ihrem Vater, da galt Familie noch sehr viel. Und es war ein sehr enges Beziehungsnetz. Und jetzt kommt Jesus daher und er reißt die Leute aus diesem bekannten Wohlfühl-Beziehungsnetz heraus und sagt, folgt mir nach. Und er stellt sich 12 Jünger zusammen, die super eng die kommenden Jahre zusammen miteinander zu tun haben. Und die kommen aus völlig unterschiedlichen Hintergründen. Da sind Fischer dabei, Zöllner, Menschen, die wirklich zuvor überhaupt nichts miteinander zu tun hatten und die wahrscheinlich auch nicht unbedingt gerne aufeinander zugegangen wären im normalen Alltag. Aber Jesus kommt und er ist der Initiator ihres neuen Beziehungsnetzes. Er ruft sie heraus. Und er sagt ihnen, ich möchte, dass wir gemeinsam in der kommenden Zeit zusammen leben und zusammen agieren. Das heißt, Jesus war der Initiator. Er findet Philippus. Das heißt, er hat ganz speziell Ausschau gehalten. Und er spricht auch, kommt. Die gemeinsame Basis all dieser 12 völlig unterschiedlichen Jünger war die Leidenschaft, Jesus nachzufolgen. Das war der Grund, warum sie überhaupt bereit waren, all das zu verlassen und Jesus nachzufolgen. Das heißt, sie sind bewusst aus alten, bequemen, kuscheligen Netzen herausgekommen in dieses Abenteuer, sich auf Menschen einzulassen und ja auch auf Jesus, den sie noch gar nicht gut kannten. Obwohl sie gar nicht so wussten, was bringt mir das oder was kommt da auf mich zu. Ich finde das total spannend, dass Gott uns in der Weise herausfordert. Das ist nicht immer kuschelig und das ist auch nicht immer wohlfühlmäßig, dass er uns so zusammenwürfelt. Aber ich finde diesen Gedanken super spannend zuzulassen, dass Jesus der Initiator dessen ist, wohin er mich stellt. Und das möchte ich dir mal für jeden Lebensbereich zusprechen, in dem du stehst. Man kann so viel schimpfen über seine Arbeitskollegen, über seinen Chef, über die Gemeinde, über Leute, die uns echt quer gehen, ja, wo wir merken, ey, die fordern uns echt heraus. Aber ich glaube, es ist schon mal ein, ein echtes Umdenken, wenn wir uns bewusst sind, Jesus ist der Initiator der Beziehung, in denen wir stehen. Das ist kein Zufall, dass du an deiner Arbeitsstelle irgendwie gelandet bist mit den Personen, die um dich herum sind. Und ich sage dir auch heute Morgen, es ist kein Zufall, dass du in dieser Gemeinde sitzt. Gott ist der Initiator unserer Beziehung. Und es ist seine Absicht, uns genau so zusammenzuwürfeln, dass wir völlig unterschiedlich sind. Und das in ganz vielen Bereichen. Wir sind unterschiedlich im Alter. Und das finde ich das Tolle an einer Gemeinde. Das hat man in kaum einem anderen Beziehungsnetz so extrem. Hier sind alle Generationen vertreten, ja? Wir haben unterschiedliche Interessen, Begabungen, Bildungsstände, auch finanzielle Situationen. Unser berufliches Umfeld ist eigentlich völlig unterschiedlich. Wir träumen unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Wünsche und Persönlichkeiten. Und das kommt hier alles zusammen und ist von Jesus genauso zusammengestellt worden. Und auch bei uns ist es so wie bei den Jüngern. Unser gemeinsamer Nenner ist die Leidenschaft für Jesus, oder? Das ist das, was uns hier zusammenbringt. Die Jünger hatten es ja noch viel schwerer, ja? Die mussten aus all ihren alten Beziehungsnetzen heraus. Das müssen wir ja gar nicht. Wir dürfen uns ja Freunde suchen. Aber ich glaube, dass Jesus uns herausfordern möchte, wenn er sagt, liebt einander, dass sich das nicht nur bezieht auf eine Einteilung in ich mag den und ich mag den nicht. Ja, also bei denen probiere ich das mal. Die sind mir sehr ähnlich. Die liebe ich mal. Und die, naja, also bei denen passt das jetzt nicht so gut. Sondern ich glaube, die Verse aus 1. Johannes, die locken uns ganz bewusst heraus aus unserer Komfortzone und fordern uns auf, nimm doch das Beziehungsnetz, in das dich Gott gestellt hat, mal als Herausforderung, es aus Gottes Hand anzunehmen. Und es gibt auch Stellen in der Bibel, wo Menschen nicht bereit waren, Jesus zu folgen. Erinnert ihr euch an die Stelle, wo Jesus zu einem sagt, komm, folge mir nach. Und der sagt, darf ich noch meinen Vater begraben? Und dann sagt Jesus, und das klingt so hartherzig, nee, darfst du nicht. Also wenn, dann folge mir jetzt nach, lass andere deinen Vater begraben. Und ich habe mal bei Daniel Kolender, das ist der Nachfolger von Reinhard Bonke, in einem Buch gerade diese Stelle gelesen, über die ich auch so oft gestolpert bin und dachte, boah, das ist echt unbarmherzig, oder? Durfte der nicht mal seinen Vater begraben, der sollte sofort mitgehen. Und Daniel Kolender ging das ähnlich, er erzählte in seinem Buch, dass auch er immer über diese Stelle gestolpert ist und irgendwann mal Gott klar gefragt hat, sag mal, warum um alles in der Welt ist das so? Und da sagte der Heilige Geist, als er dann wieder kam und man, dem war gerade der Vater gestorben, konnte er ihn nicht noch begraben. Da sagte der Heilige Geist, wer behauptet eigentlich, dass der Vater gestorben ist? Und hat er nochmal nachgelesen und tatsächlich steht darüber nichts. Da steht nur, erlaube mir, noch erst meinen Vater zu begraben. Und vielleicht steckte ja da diese Intention hinter, ja, mein Vater ist ja schon ein bisschen älter, ich möchte noch die Zeit mit ihm verbringen, ich möchte das erstmal zu Ende bringen, in dem ich gerade stehe, das fühlt sich so gut an und danach kann ich Jesus folgen. Wir wissen es nicht. Ich fand es aber sehr interessant, wie Daniel Kolender das so in den Raum stellt. Und ich glaube, das ist genau die Situation, in der wir oft stehen. Es fühlt sich doch so kuschelig an. Ja, und natürlich werden wir irgendwann die richtigen Schritte gehen und werden uns auch herausfordern lassen, aber das kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ich möchte mit uns gucken, was wir denn heute schon tun können. Und da bin ich so in unterschiedliche Bereiche gekommen, wo ich empfinde, das sind Dinge, wo Gott uns aus unserer Komfortzone herauslockt. Das eine ist unsere eigene Bedeutung innerhalb der Gemeinde. Innerhalb von Beziehungen wollen wir je nach unserer Persönlichkeit entweder um keinen Preis der Welt negativ auffallen oder um jeden Preis der Welt andere von uns beeindrucken. Findest du dich in einer dieser Kategorien wieder? Vielleicht sogar in beiden. Kleiner Trost, ich glaube, egal in welcher Kategorie du bist, Gott fordert dich heute auf jeden Fall heraus. Wenn du nämlich zu denen gehörst, die möglichst wenig auffallen wollen und deshalb auch möglichst wenig irgendwie zutage treten oder Dinge übernehmen, dann lass dir heute Morgen von Gott gesagt sein, es gibt keinen, der hier in der Masse verschwinden soll. Keinen von euch. Keiner ist hier einfach nur ein Lückenfüller, damit die Gemeinde voller aussieht. Und keiner ist hier bedeutungslos, sondern Gott sagt nicht umsonst, und das hat Joe letzte Woche auch in seiner Predigt gesagt, ein jeder habe etwas. Du gehst hier nicht in der Masse unter. wenn du eher zu denen gehörst, die möglichst viele beeindrucken wollen, dann glaube ich, dass Gott dich auch heute herausfordert und sagt, sei kein Alleinkämpfer. Lerne doch, Andersartigkeit und Vielfalt und Ergänzung zu schätzen, denn sie ist von mir genauso gedacht und gewollt. Deswegen habe ich dich hier in dieses Beziehungsnetz von völlig unterschiedlichen Menschen gesetzt, damit du lernst, du musst nicht alleine sein, sondern du darfst dich ergänzen lassen von anderen. Ich hatte mal eine persönliche Erleuchtung über dieses Bild in 1. Korinther 12, wo die Bibel von dem Leib spricht, wo ganz viele Glieder zusammen den Leib ergeben. Und ich habe immer gedacht, das Bild ist so gedacht, also der kleine Finger ist immer der kleine Finger, ja? Die Nase ist immer die Nase und das Herz ist immer das Herz und so weiter. Das hieße aber, da ist ja schon jetzt der eine Körperteil wichtiger als der andere, oder man empfindet ja trotzdem, oh, der kleine Finger ist jetzt nicht so wichtig. Das hieße, die Wichtigkeit des kleinen Fingers hängt einfach nur von der Tatsache ab, dass er für den ganzen Leib im Zusammenspiel eine Rolle spielt. Als ich mich mit diesem Bild beschäftigt habe, hat Gott mir aber gezeigt, dass es gar nicht unbedingt nur so gedacht ist, sondern dass in unterschiedlichen Situationen, die kommen, der kleine Finger auch mal zum Herzen wird oder das Herz auch mal zum Fuß. Also, dass die unterschiedliche Bedeutung in unterschiedlichen Situationen ganz anders gelagert ist. Der vielleicht in der einen Situation eher unwichtig oder ein kleineres Teil ist, bekommt in einer anderen Situation totale Bedeutung, weil er nämlich das von Gott bekommen hat, was in der Situation zählt. Und das hat mich total berührt. Das heißt, wir dürfen uns immer wieder neu von Gott herausfordern lassen, zu gucken, wo ist unsere Position in bestimmten Situationen? Wo bin ich gefragt, wirklich nach vorne zu treten und Verantwortung zu übernehmen, weil das etwas ist, wo Gott mich mit gesegnet hat, dass ich da was zu geben habe? Und wo sind aber auch Bereiche, wo ich getrost zurücktreten darf und einfach ergänzend und unterstützend sein darf, weil das Bereiche sind, wo Gott andere Menschen begabt und befähigt hat? Und wenn man das Bild so versteht, dann merkt man, dass es so wichtig ist, dass jeder von uns sich immer wieder fragt, wo ist mein Platz? Wo habe ich was einzugeben? Das kann mal eher am Rande sein, dass ich unterstütze. Das kann aber auch mal im Zentrum sein. Und es gibt keinen hier von uns, der immer am Rand ist, immer der kleine Finger oder immer im Zentrum. Sondern deswegen hat Gott uns so unterschiedlich gemacht, weil wir in unterschiedlichen Situationen Unterschiedliches können. Und so ist keiner auf der Seite des ewig Fordernden, jetzt macht mal, aber auch keiner auf der Seite des ewig Gebenden, oh, und das muss ich jetzt auch noch machen, sondern es ergänzt sich. Und genauso erlebe ich zum Beispiel unsere Ältestenschaft. Also wir haben ja hier das so ein bisschen überzogen mit unserem Theaterstück, ja, aber ich glaube, es war schon relativ klar, wie unterschiedlich wir auch in der Ältestenschaft sind, oder? Da sind wirklich so unterschiedliche Begabungen und ich empfinde das als solch einen Segen, dass wir zu unterschiedlichen Zeiten auch unterschiedlich in den Vordergrund rücken können und sagen, ey, das ist deine Stärke, hier kannst du jetzt so richtig reinrocken, weil Gott dir diese Begabung gegeben hat. Und solch ein Miteinander fördert automatisch eine absolute Wertschätzung. Ich schätze jeden im ältesten Team mit dem, was er zu geben hat. Und ich empfinde jeden als total wichtig darin. Und ich glaube, das ist das, was Gott sich wünscht. Dann glaube ich, dass Gott uns in unserer inneren Haltung anderen gegenüber total herausfordert, aus unserer Komfortzone zu kommen. Gott hat mir in meiner Predigtvorbereitung ein Bild gegeben. Also ich habe vor meinem inneren Auge eine Patchwork-Decke gesehen. Wisst ihr alle, was das ist? Ja, ne? Also so viele kleine Stoffflicken und die sind zusammengenäht und ergeben eine bunte Decke. Und als ich mir diese Decke vor meinem inneren Auge angeguckt habe, ist mir relativ schnell aufgefallen, dass die einzelnen Flicken sehr unterschiedlich schön aussahen. Ja, also die einige Stoffflicken waren total farbintensiv, die haben richtig geleuchtet und waren sehr robust. Ja, und andere, die sahen total verblasst aus und auch so fadenscheinig. Also es sah so aus, als könnte man sie jederzeit auseinanderreißen. Und verblasst und fadenscheinig, da war natürlich meine erste Interpretation, gut, die sind schon viel länger in dieser Patchwork-Decke und die anderen wurden da neu hineingenäht, deswegen sehen die noch besser aus. Aber dann hat Gott gesagt, nee, ist nicht. Das ist kein Zeichen für ihr Alter, sondern ist ein Zeichen oder ein Sinnbild für das dahinterliegende Motiv, weswegen sie Dinge tun. Und das hat mich total zum Nachdenken gebracht. Unser Denken und unser Motiv entscheidet nämlich total über die Qualität der anschließenden Handlung. Alles das, was wir tun, tun wir aus inneren Haltungen und Motiven heraus. Und wenn die Haltung dahinter oder das Motiv schlecht ist oder nicht gesund ist, dann ist das, was dabei rauskommt, vielleicht auf den ersten Blick super, aber wenn man mal genauer hinguckt, dann ist es sehr fadenscheinig, was dabei rauskommt. Und Gott hat da in meiner Vorbereitung so einen Punkt hintergesetzt, dass ihm wichtig ist, aus welcher inneren Haltung tun wir Dinge. Nicht umsonst steht in 1. Korinther 13 dieses, wenn ich aber das tun würde und das tun würde und das tun würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Es wird niemals Qualität bringen können, wenn unsere innere Haltung nicht stimmt. Und natürlich habe ich mich dann gefragt, was sind denn falsche Herzenshaltungen oder was sind Motive, aus denen wir oft Dinge tun? Und das allererste, was mir sofort einfiel, bei euch natürlich nicht, das geht nur mir so, ist, dass wir Dinge aus Neid oder Stolz tun. Beides kann eine tierische Antriebskraft sein, aber eine wirklich schlechte und zerstörerische. Ich habe mal überlegt, warum ist das so schwierig mit Neid und Stolz? Was bringt das an Konsequenz mit sich? Warum ist das so ein fadenscheiniges Material? Und das Erste, was mir einfiel, ist, dass Neid und Stolz echte Feinde von Wertschätzung sind. Ja, also in den Bereichen, wo ich neidisch auf eine Person bin, würde ich im Leben den anderen nicht loben wollen für das, was ich ja eigentlich viel lieber können würde, aber er kann's gut. Dann gehe ich doch nicht auch noch zu dem hin und sag dem, dass er es gut kann. Das ist ja, nee, das bringe ich nicht übers Herz. Ja? Genauso, wenn ich stolz bin, dann gehe ich doch nicht zu jemandem, von dem ich denke, der kann das ja nicht mal ansatzweise so gut wie ich. Warum sollte ich den loben? Das ist ja echt mittelmäßig. Ja? Also, wo Neid und Stolz uns regieren, wird es echt schwer, authentische Wertschätzung rüberzubringen. Wisst ihr, wo mir das ganz krass aufgefallen ist und das, da blutet mein Herz, ist, wenn wir auf irgendwelchen Konzerten waren, wo mehrere Lobpreisbands irgendwie eine Rolle gespielt haben oder sich abgewechselt haben, dann ist das ganz oft so, die eine spielt, dann spielt die nächste und keiner aus diesen Bands kommt mal auf den anderen zu und sagt, boah, das war so genial, ihr habt uns echt gesegnet, ihr habt tolle Musik gemacht, aber da kam auch so eine Tiefe rüber. Sondern man hat immer das Gefühl, der andere empfindet einen als Konkurrenten. Und ich finde das so schlimm, ehrlich, das, da blutet mein Herz. Wusstet ihr, dass Gott uns überhaupt nicht als Konkurrenten gemacht hat? Gar nicht, nicht mal ansatzweise sollen wir uns als Konkurrenten wahrnehmen. Und er sagt nicht umsonst, dass er für jeden von uns Werke vorbereitet hat, in denen wir wandeln sollen. Ja, da steht überhaupt nichts in dem Vers, dass wir in den Werken des anderen noch wandeln sollen oder gucken müssen, macht der bessere Werke oder schlechtere Werke als wir, sondern das, was Gottes Ziel für dein Leben ist, ist das, was Gottes Ziel für dein Leben ist. Und nichts anderes. Und ich glaube, wenn wir diesen Konkurrenzgedanken aufhören würden, dann würde hier Wertschätzung, echte, authentische Wertschätzung und Lob und Anerkennung blühen, weil wir uns das gegenseitig gönnen und Freude daran haben, dem anderen zu sagen, was er gut kann. Das andere ist, wenn Neid oder Stolz unser Herz regiert, dann ist das für mich total wachstumshemmend. Wisst ihr warum? Wachstum ist nämlich nur da möglich, wo du dir bewusst Menschen suchst, die weiter sind als du. Wenn du dich immer nur mit Menschen umgibst, denen du was zu geben hast, wo du irgendwie dich besser fühlst, ja, weil du das Gefühl hast, so weit sind die noch nicht, dann wirst auch du niemals wachsen können. Sondern Wachstum geschieht da, wo du sagst, ey, das in dem Bereich, da bin ich noch nicht da, wo Jesus mich haben möchte. Aber ich suche mir bewusst Leute, bei denen ich sehe, dass die schon da sind. Und dann lasse ich mich von denen anspornen und anfeuern. In Hebräer 10, Vers 24 steht genau das. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und wieder geht's hier gar nicht um Konkurrenz, um sich schlecht fühlen, weil der andere schon weiter ist, sondern wir dürfen daraus wir dürfen damit richtig wuchern, dass manche weiter sind in anderen Bereichen, dann sind wir mal wieder weiter und wir dürfen uns gegenseitig dadurch anspornen, anfeuern und voranbringen. Und das ist aber eine Form der Demut. Einfach innerlich auch zuzugeben, ja, ich brauche jemanden, der mein Vorbild ist in dem Bereich. Und das können manchmal Leute sein, die sind jünger als du vom Alter. Das können sogar Leute sein, die sind noch lange nicht so lang im Glauben wie du. Und dann ist das schon so, dass man erstmal schluckt, ja. Also ich weiß noch vor Jahren, als ich Axel Dohle kennengelernt habe, viele von euch kennen den gar nicht mehr, ne? Der war hier mal lange Zeit Jugendpastor. Der war total jung im Glauben, als ich ihn kennengelernt habe. Ich glaube, 5 Jahre gerade erst bekehrt oder so. Aber der hatte ein Feuer. Boah, ich habe mich sofort an seine Fersen geheftet, weil ich gemerkt habe, dass mir das total gut getan hat. Das hat mich so herausgefordert, wie er seinen Glauben gelebt hat. Wir waren total unterschiedlich, ja? Also wir könnten nicht unterschiedlicher sein von unserer Persönlichkeit. Er total sachlich, ich voll emotional. Und er nennt mich bis heute seine Gnadentrainerin. Und er war definitiv auch mein Gnadentrainer, ja? Wir haben uns echt gerieben. Aber trotzdem hat er mich so herausgefordert. Und es war mir auch absolut nicht peinlich, dass ich mir jemanden suche, der mich herausfordert, der so neu im Glauben ist, obwohl ich schon viel, viel länger Christ war. Weil ich gemerkt habe, der hat ein Feuer, davon kann ich profitieren. Und wir haben als Gemeinde ein Ziel, das ich euch mal kurz vorlese, in dem Bereich leidenschaftlich dem Menschen lieben. Da haben wir formuliert, damit die Gemeinde sich gesund weiterentwickeln kann, investieren wir in unsere bestehenden Leiter und streben zukünftig eine deutliche Zunahme der Mitarbeit und Leiterschaft an. Es gibt eine Projektgruppe Leiterentwicklung, Arbeitsplatzbeschreibung für jeden Bereich sollen entstehen, persönliche Begleitung, also Mentoring-Beziehung und Bereichsleitertreffen intensivieren. Und das geht so in diesem Bereich. Wir wollen uns gegenseitig neu herausfordern, uns herausfordern zu lassen, ja, im Miteinander, in Zweierschaften, in Mentoring. Ich suche mir Leute, die mich voranbringen. Ich möchte nicht da stehen bleiben, wo ich bin, sondern ich will weiterkommen. Und vielleicht steckt in dir ein Mitarbeiter und du weißt es noch gar nicht. Oder vielleicht bist du schon lange Mitarbeiter, aber es steckt in dir eine Leiterpersönlichkeit und du merkst, ich schaffe das allein gar nicht, mich dafür zu motivieren oder die richtigen Schritte zu gehen. Dann such dir jemanden, der dir hilft, die richtigen Schritte zu gehen, weil er sie nämlich bereits gegangen ist und dich an die Hand nehmen kann. Neid und Stolz war das. Eine andere Antriebskraft, die mir einfiel, ist, zuerst komme ich. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Nährboden für Unzufriedenheit und Kritiksucht. Wenn ich mich nämlich an erste Stelle stelle, dann werde ich immer Punkte finden, bei denen die anderen es mir nicht recht machen oder meine Bedürfnisse nicht wirklich gestillt werden. Ja, und alles, was mir begegnet, messe ich zuerst einmal daran, was es mir gegeben hat. Und bewerte es auch dementsprechend. Und das ist in jedem deiner Lebensbereiche so. Ob du nun auf der Arbeit bist, ob du in deinem Freundeskreis bist, in deinem Sportverein oder in der Gemeinde. Wenn wir uns an erste Stelle stellen, werden wir immer Punkte finden, die uns unzufrieden machen. Und ich habe mal bei Leo Bigger eine Geschichte gelesen, die fand ich sehr aussagekräftig. Er schreibt als Einleitung, oft fehlt uns Menschen der Wille, die Kraft und die Schönheit unserer Mitmenschen zu sehen. Der Grund ist simpel. Es ist einfacher, andere zu kritisieren, als sie zu ehren. Und dann erzählt er folgende Geschichte. Ein Paar zog in eine neue Nachbarschaft. Eines Morgens schaute die Frau während des Frühstücks aus dem Fenster. Sie sah, wie die Nachbarin die Wäsche zum Trocknen an die Leine hängte und bemerkte, dass die Wäsche schmutzig und schmuddelig war und meinte zu ihrem Mann, diese Nachbarsfrau hat ja überhaupt keine Ahnung vom Wäschewaschen. Tag für Tag wiederholte sich das Schauspiel und jedes Mal regte sich die Frau auf. Ich fasse es nicht, die ist so schlecht im Wäschewaschen. Ein paar Wochen später schaute die Frau aus dem Fenster und die Kleider der Nachbarin erstrahlten in blütenweißestem Weiß. Überrascht rief sie ihren Mann herbei. Schau, sie hat endlich gelernt, wie man wäscht. Ich glaube, sie hat im Keller endlich ihr Waschmittel entdeckt. Der Mann lächelte nur. Schatz, ich bin heute Morgen ganz früh aufgestanden und habe mal unsere Fenster geputzt. Ich lasse das mal unkommentiert. Gott hat uns mit riesengroßen Unterschieden hier zusammengesetzt. Und es kann gar nicht sein, dass alles, was in diesen Beziehungsnetzen läuft, dich befriedigt. Und deswegen hat Gott uns von Anfang an zu einer anderen inneren Haltung aufgerufen. Nämlich einer achte den anderen höher als sich selbst. Und das ist eine echte Herausforderung. Und dann fange ich an, Sachen ganz anders zu bewerten. Wenn ich nicht mehr frage, was hat mir das Gutes getan? Hat mir das gedient? Ist das mir entgegengekommen? Im letzten Ältestenkreis, ich sage das jetzt mal Boki, ohne dich vorher gefragt zu haben, hat Boki was zu mir gesagt. Wir haben über eine Sache geredet. Die gab so ein bisschen Diskussion, wir haben es auch noch nicht abschließend sozusagen fertig besprochen. Und mittendrin, ich hatte mich sehr geäußert dazu, sagte Boki dann zu mir, ich verstehe deine Einwände, Tanja, aus deiner persönlichen Sicht, aber hier geht es um das größere Bild, das wir berücksichtigen müssen. Und ich habe ehrlich gesagt erstmal geschluckt und dachte, also das finde ich jetzt nicht so gut. Und dann habe ich aber kurz innegehalten und gedacht, ja, Boki hat aber recht. Hier geht es ja gar nicht darum, was sind jetzt meine Bedürfnisse hier und deswegen muss das hier so und so laufen, sondern hier geht es darum zu erkennen, was ist Gottes Wille und was sind seine Wege hier mit uns. Und das heißt manchmal, dass ich erstmal mit meinem Bedürfnis zurücktreten muss. Also danke, Boki, dass du mich daran nochmal erinnert hast. Im Zusammenhang mit dem Bild der Patchwork-Decke ist mir ein Vers so dermaßen wichtig geworden. Und wenn du dir eins behältst von dieser Predigt, dann bitte diesen Vers, nämlich Psalm 19, Vers 15. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das ist ein Gebet. Ich lese es nochmal. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Wie wäre unser Miteinander im Job, in irgendwelchen Freundschaften, hier in der Gemeinde, wenn wir dieses Gebet tatsächlich so richtig ernst nehmen? Ja, und mit dem Heiligen Geist gemeinsam wirklich darum ringen, dass wir es umsetzen können. Das Sinnen unseres Herzens kann uns so im Wege stehen im Miteinander. Und ich beziehe das mal hier auf die Gemeinde. Wie denkst du über die Geschwister hier? Wie denke ich über sie? Und zwar nicht nur über die, mit denen du eng befreundet bist, sondern geh mal und guck mal durch die Reihe und überleg mal, was denke ich eigentlich hier über die Einzelnen? Oder wie begegne ich innerlich Aktionen, Gottesdiensten, Entscheidungen der Gemeindeleitung, Visionen, Zielen, die wir setzen, Dingen, die wir hier gemeinsam tun? Was passiert da in meinem Herzen? Und was hat das dann für Reden meines Mundes als Folge, ja? Wie begegne ich anderen, wenn mir bestimmte Dinge negativ aufgestoßen sind? Oder wie ist mein persönlicher Umgang mit Dingen, die mich stören? Ziehe ich dann andere in meine Ansichten mit hinein oder kläre ich Fragen tatsächlich direkt und gehe an die Quelle, wo ich sie klären muss? Und auch bezogen gerade auf Wertschätzung, was äußere ich mehr? Kritik oder Wertschätzung oder Ermutigung? Mich erinnerte das an Jesaja. Und in der Bibel gibt es eine Stelle, da wird beschrieben, wie Jesaja in den Thronsaal kommt und die ganze Herrlichkeit Gottes sieht. Und das überwältigt ihn total, ja, diese Heiligkeit Gottes zu sehen und zu erleben. Und dann steht in Jesaja 6, Vers 5, dass er sagt, wehe mir, denn ich bin verloren. Ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Und wenn man das liest, dann spürt man, dass hier echte Bestürzung bei Jesaja ist. Das ist kein Dahingerede, sondern das ist tiefe Erkenntnis dessen, wo er eigentlich steht, vor diesem heiligen, mächtigen Gott. Und ich wünsche mir so sehr, auch für mich selbst, ich nehme mich da voll mit rein, Leute, dass wir das Ausmaß unseres Herzenssinns und unseres Redens wirklich in der Tiefe begreifen und dass uns das wichtig ist und dass wir uns da von Gott wirklich verändern und heiligen lassen. Denn das wird richtig was loslösen an Segen. Lass das wirklich zu einem Gebet werden, dass wir gemeinsam intensiv beten. Ein letzter Punkt. Ich habe jetzt schon mehrere Sachen gesagt, wo Gott uns bewusst aus der Komfortzone lockt. Das Letzte, was mir dazu einfiel, ist, dass wir so schön gern in Altvertrautem hängen bleiben und dann so die Schotten dicht machen, ja? So, wir schützen unser kleines Reich, das sich so schön gemütlich anfühlt. Und auch da möchte Gott uns immer wieder herausfordern. Veränderungen nehmen wir oft als Last wahr und halten die dann möglichst von uns fern. Aber Gott fordert uns tatsächlich mit zwei Worten hier raus, nämlich geht hin. Da ist nichts mehr mit, wir bleiben in unserem netten Kuschelclub, in dem wir uns so super wohlfinden und die Leute kennen wir jetzt schon so gut und auf die haben wir uns jetzt seit Jahren eingelassen, sondern hier ist tatsächlich die Aufforderung, öffne dich immer wieder, geh hin. Das bewusste Zugehen auf andere, die noch nicht ein fester Teil des Beziehungsnetzes sind. Und das kostet echt eine regelmäßige Entscheidung, denn das fällt uns allen schwer. Ich glaube, hier ist keiner von uns, der sagen kann, boah, also nach dem Gottesdienst gehe ich am liebsten sofort auf fremde Leute zu. Ich brauche das gar nicht für mich, dass ich bei denen bin, die ich sowieso schon kenne. Also ich glaube, das gibt's ganz selten. Das gibt's tatsächlich auch mal. Aber die meisten von uns fühlen sich am sichersten und wohlsten, wenn sie gleich nach dem Gottesdienst auf die Leute zustürmen. War das richtig gesagt? Ja, ne? Die wir ohnehin schon gut kennen. Und es ist echt eine innere Überwindung oft zu sagen, so, jetzt gehe ich mal auf jemanden zu, den ich noch nicht kenne oder den ich noch nicht so gut kenne. Aber ich glaube, dass Gott sich das wünscht, dass wir unser Beziehungsnetz nicht eng halten, sondern wirklich erweitern, immer wieder. Und ich gebe dir mal ein paar Tipps, was wir uns für Gedanken machen können. Mit wem trinkst du nach dem Gottesdienst deinen Kaffee? Sind das immer die gleichen Leute oder sind es immer andere Leute? Was machst du, wenn du neue Besucher registrierst? Und da packe ich mich echt an meine eigene Nase. Und ich gestehe jetzt etwas von hier vorne, ja? Wisst ihr, was meine größte Angst ist, warum ich mich manchmal nicht traue, auf neue Leute zuzugehen? Weil es mir schon tausendmal passiert ist, dass ich hingegangen bin, oh, heute neu hier? Nein, ich komme schon seit Monaten. Und mir ist das so peinlich, ehrlich. Ich habe ein ganz schlechtes Namensgedächtnis, genau wie Joe. Also du kannst Jahre mit mir in einer Gemeinde sein und ich werde dich trotzdem fragen, wie du heißt. Es tut mir so leid und es ist mir auch wirklich grottenpeinlich, ja. Und genauso geht's mir leider mit Gesichtern. Es sind Leute damit gesegnet, die können dich einmal gesehen haben, dann drehen sie sich um und sie können eine perfekte Zeugenaussage bei der Polizei machen, ja. Ich wäre die schlechteste Zeugin. Ich weiß, dass ich irgendwann mal gefragt wurde, ob mein Opa eine Brille trägt. Ich wusste es nicht. Ich präge mir sowas null ein, ja. Also Gesichter, also wenn ich euch regelmäßig sehe, kriege ich das hin, ja. Aber ansonsten fällt mir es echt schwer. Und ich habe euch das jetzt gestanden und von daher bitte seht es nicht als Affront oder hey, sag mal, was ist das denn für eine, wenn ich auf euch zukomme und euch frage, ob ihr zum ersten Mal da seid. Bitte habt ganz viel Gnade mit mir, ja? Und dann möchte ich auch wieder versuchen, mich mehr zu trauen und mich zu überwinden, euch einfach anzuquatschen, auch wenn ihr schon seit Jahren hier seid. Ja? Können wir diesen Deal miteinander eingehen? Das würde mir wirklich mein Herz erleichtern. Danke. Wie reagieren wir, wenn wir sehen, dass nach dem Gottesdienst hier Leute alleine sitzen? Und das registrieren wir alle. Und dann ist es kurz so ein innerlicher, oh, eigentlich müsste ich da jetzt hingehen. Oh nee. Lasst uns doch mal innerlich denken, ah ja, geht hin, sagt Jesus zu uns. Und das ist für uns alle, glaube ich, gleichermaßen schwer. Aber wir haben uns das als Gemeinde auf die Fahnen geschrieben, auch für dieses Jahr. Durch unser breites Angebot an Kleingruppen entstehen Beziehungen und Freundschaften und werden weiter vertieft. Das ist eines unserer Ziele, was wir mit Vehemenz verfolgen wollen. Durch die Weiterentwicklung des Integrationsbereichs werden neue Menschen effektiver in der Gemeinde Heimat finden. Und Leute, wenn ihr hier mehrere Male schon zum ersten Mal wart und ihr wurdet noch nicht angesprochen, dann tut mir das ehrlich leid. Aber wir arbeiten dran. Ja, wir wollen wirklich Menschen, die hier hinkommen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie von uns angesprochen werden und dass wir es ihnen leicht machen, hineinzukommen. Und unser Angebot speziell für Familien wird ausgebaut und optimiert. So, ich bin am Ende, fast am Ende, denn jetzt kommt noch das Wesentliche. Gott holt uns nämlich nicht einfach aus der Komfortzone raus und lässt uns dann im Regen stehen, so nach dem Motto, Edgebatch, ich weiß, dass dir das schwerfällt, aber jetzt schau mal, wie du das hinkriegst, sondern die Grundlage ist, und da komme ich nochmal auf den Lobpreis zurück, auf die Eindrücke, die kamen. Die Grundlage ist, dass er uns zuerst liebt. Ja, also wenn er uns auffordert, wir sollen einander lieben, dann geht das nur auf dieser Basis und auf dem Wissen, dass er uns zuerst liebt. Und dass wir genau diesen Strom haben, den Martha in dem Bild beschrieben hat. Ein Strom, der wild ist und der uns mitreißt. Und Paulus sagt an einer Stelle in der Bibel, dass er es noch längst nicht ergriffen hat, aber dass er dem Ziel nachjagt. Und warum? Weil er von Gott ergriffen ist. Und genau das ist die Quelle, aus der wir heraus das nur tun können. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, so da müsst ihr euch herausfordern lassen und da und jetzt geht und macht das mal. Sondern die eigentliche Antriebskraft, die wir haben, ist eine leidenschaftliche Liebe für Gott. Und deswegen war das auch das erste Thema, was wir hatten. Und wenn wir die haben, wenn wir ergriffen sind von Jesus, dann ist das andere eine Folge dessen. Ja, und das lässt sich nicht abkoppeln. Du kannst das nicht einfach nur tun, weil das aus Pflichtbewusstsein sein muss. Dann ist das ein Krampf, sondern wir sind zuerst geliebt worden und zwar mit einer Liebe, die echte Zeichen gesetzt hat. Ja, also die wirklich unvorstellbare Opfer gebracht hat, um dich zu erreichen. Und Gott weiß um unsere Ängste und Hürden. Und ich glaube, ihm reicht unsere ernst gemeinte Entscheidung. Und dann klingt er sich ein mit seinem übernatürlichen Handeln. Und da komme ich nochmal zurück auf meinen allerersten Vers oder die ersten Verse aus 1. Johannes. In 1. Johannes 4, Vers 13 stand nämlich, hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Der lebt in uns, der Heilige Geist. Und das ist dieses Geschenk der übernatürlichen, göttlich inspirierten Liebe. Ja? Und aus der heraus sollen wir gehen und tun. Eine der Früchte des Geistes ist nämlich die Liebe. Ja, die können wir aus uns gar nicht so produzieren, aber diese übernatürliche Liebe füreinander, die bewirkt echt was. Und mir ist es hier einmal so gegangen, da haben wir uns oben in dem Schlupp, ist der eigentlich noch Schlupp, im blauen Saal, wie auch immer ihr den nennen wollt, getroffen, als alle Interessierten, die an diesen neuen Arbeitsgruppen mit reden wollten. Und ich saß da so, ich hatte nicht so viel zu tun, Joe hat was gesagt, was ich ohnehin schon in der Ältestenschaft vorher gehört habe. Und dann merke ich, dass meine Gedanken so irgendwie abschweiften. Und ich schaute durch die Runde und mir wurde in dem Moment so dermaßen bewusst, wie unterschiedlich wir sind. Ja, da saßen Leute, wo ich genau wusste, wir hätten im normalen Leben nichts miteinander zu tun. Aber in dem Moment habe ich so eine tiefe Liebe für jeden Einzelnen in diesem Raum empfunden. Das war richtig göttlich. Ich habe rumgeguckt und ich hätte jeden knutschen können. Ja, ich hätte zu jedem aufstehen und sagen können, wie genial, dass du in unserer Gemeinde bist. Ich habe dich von Herzen lieb, so wie du bist. Und Gott schenkt uns solche Schlüsselmomente der tiefen Liebe, wo du merkst, das geht jetzt über meine normale Liebe hinaus. Ja, das habe ich auch in meiner Klasse so erlebt. Ich habe eine neue Erste bekommen, auf die ich mich wirklich nicht gut einlassen konnte, die sehr viele Schwierigkeiten mit sich bringt. Und dann war aber dieser eine Schlüsselmoment. Ich habe darum gefleht, Jesus schenkt mir übernatürliche Liebe für diese Klasse. Und dann war dieser eine Schlüsselmoment, wo ich vor der Klasse stand und es passierte etwas, ich will es gar nicht jetzt ausführen. Und in dem Moment kam diese göttlich inspirierte Liebe für jedes einzelne dieser Kinder. Und seitdem pulsiert diese Liebe in mir und es sind die gleichen Schwierigkeiten in der Klasse geblieben. Aber in mir ist das so, dass da eine Basis an Liebe ist, die ganz anders damit umgeht. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn wir wirklich in diese von Gott inspirierte Liebe kommen, dann gehen wir völlig unterschiedlich oder völlig anders mit den Unterschieden um, die wir vorher so engstirnig wahrgenommen haben. Und plötzlich haben wir eine ganz andere Handlungsfreiheit. Ich habe mir überlegt, wie ende ich? Ich fände es total doof, wenn ich jetzt so dieses Übliche nach so einer Predigt mache. So, und heute kriegst du von mir die Herausforderung, nach dem Gottesdienst gehst du auf eine Person zu, die du nicht kennst und sagst ihr Hallo. Oh, ich hasse das, wenn ein Prediger sowas von vorne sagt. Ja, ich finde, das ist total aufgesetzt. Deswegen gebe ich euch so eine Aufgabe auch nicht. Das ist nämlich was Gott in unseren Herzen entstehen lassen muss. Aber ich habe mir überlegt, es gibt trotzdem was, wie wir reagieren können. Und zwar hat es ganz viel mit unseren inneren Haltungen zu tun, wie ich das eben gesagt habe. Und wozu ich dich persönlich heute herausfordern möchte, wenn wir gleich nochmal ein Lied singen, ist, dass du dein Herz vor Jesus bringst, ganz ehrlich. Und dass du wirklich sagst, Jesus, zeig mir, wo komme ich mit falschen Haltungen? Wo ist das Sinn meines Herzens tatsächlich nicht in Ordnung oder an manchen Stellen echt hinderlich, dass ich Liebe zu anderen Menschen leben kann? Wo bremse ich mich selbst aus durch das Reden meines Mundes und ziehe vielleicht andere auch noch mit hinein, weil meine Worte so oft negativ sind oder so oft eben das Schlechte in den Mittelpunkt stellen? wann habe ich eigentlich das letzte Mal Lob und Anerkennung oder Wertschätzung geäußert? So diese ganzen Dinge, die uns persönlich erstmal betreffen. Da möchte ich dich ermutigen, dass du dieses Lied nimmst und dass wir wirklich aufrichtig, und ich nehme mich auch da rein, ja, dass wir wirklich aufrichtig vor Jesus kommen und sagen, reinige mein Herz. Das ist auch ein Gebet Davids, reinige mein Herz. Zeig mir die Tiefen meines Herzens, wo wirklich Wege sind der Mühsal, die mich fern von dir halten. Und ich möchte das abgeben vor dir. Und das ist der erste Punkt auf dem richtigen Weg, die erste richtige Entscheidung. Und alles andere folgt danach. Lass dich ermutigen dazu. Wenn du möchtest, was wir noch alles wissen möchtest, was wir noch alles an Zielen haben für leidenschaftliche Menschenlieben, ich habe nicht alle genannt, dann könnt ihr euch wieder so einen Zettel nehmen. Ich lege den hier vorne auf die Treppe. Und falls ihr letzte Woche das nicht mitgenommen habt, dann sind die anderen Zettel auch nochmal draußen im Foyer auf dem Ständer. Amen.